Ja, Herr, ich bitte dich, komm du, sei du jetzt mitten unter uns. Lege ein neues Lied in unseren Mund und beseitige du alles, was uns daran hindert, ganz bei dir zu sein. Rede du jetzt mit uns. Amen. Über die letzten Wochen habe ich über die verschiedenen Ich-Bin-Worte Jesus gepredigt. Wir haben betrachtet, wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Und letzte Woche haben wir dann angeschaut, wie er gesagt hat, ich bin der gute Hirt. Und die letzten zwei von diesen Ich-Bin-Worten finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 10, wo Jesus im Tempel ist und mit den Leuten spricht. Und das war zur Zeit des Laubhüttenfestes. Dieses Fest der Juden findet immer im Herbst statt, so September, Oktober. Ihr Kalender ist ein bisschen anders als unser, von daher variiert sich ein bisschen. Aber so im Herbst ist dieses Fest gewesen. Und wenn man im Kapitel 10 weiterliest, findet man, dass Jesus zu dem Tempelweihfest in Jerusalem gewesen ist. Dieses Fest ist bis heute als Chanukka bekannt. Und da heißt es auch direkt in dem Text, es war Winter. Also Jesus ist eben wieder dahin gegangen, ist eine Progression durch die Jahreszeiten hier zu erkennen. Und bei dem Tempelweihfest ist es schon ganz schön knifflig geworden. Also da waren schon einige von den Leitern des jüdischen Volkes, sie wollten Jesus umbringen. Die wollten ihn steinigen. Das heißt an einer Stelle sogar, dass sie schon Steine in die Hände genommen hatten, um ihn zu steinigen. Und er konnte da noch entkommen. Und er hat sich dann zurückgezogen in eine abgelegene Gegend, sogar dahin, wo es heißt, Johannes der Täufer hat zuerst gepredigt und getauft. Aber dann, wenn man zum Kapitel 11 kommt, kommt, naja, für den Leser sicherlich eine unerwartete Wendung. Ein Freund von Jesus namens Lazarus ist krank geworden. Und seine Schwestern, Martha und Maria, haben einen Bote hingeschickt, um zu Jesus zu sagen, dein Freund ist krank, du sollst bitte kommen. Nun, dahin zu gehen nach Bethanien, wo Lazarus, Martha und Maria gelebt haben, war eine heikle Geschichte. Bethanien ist gerade mal 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also, das heißt direkt da, wo die Leute sind, die ihn umbringen wollten. Und ich meine, es gilt, tieffliegende Steine zu vermeiden. Das ist keine gute Situation. Und die Jünger waren sich gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Und Jesus wartet tatsächlich noch 2 Tage. Und der Text sagt uns ausdrücklich, dass Jesus Lazarus, Martha und Maria sehr lieb hatte. Aber er wartet noch 2 Tage. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, Lazarus schläft, aber ich gehe hin, um ihn zu wecken. Nun, dass jemand schläft, ist eine Ausdrucksweise, die wir häufiger in der Bibel finden, gerade im Alten Testament, dafür, dass jemand verstorben ist. Aber dadurch, dass Jesus gesagt hat, ich gehe hin, um ihn zu wecken, haben die Jünger zu Jesus gesagt, aber Meister, wenn er schläft, wird er doch gesund werden. Das ist doch gut. Man sollte ihn doch nicht wecken. Und dann hat Jesus im Klartext gesagt, Lazarus ist verstorben. Und sie machen sich auf den Weg, trotz all Bedenken, die da sind. Thomas, den wir eher als den zweifelnden Thomas kennen, er hat sogar an der Stelle gesagt, wir gehen mit ihm hin und wir sind auch bereit, mit ihm zu sterben, wenn es dazu kommt. Und als sie dann in Bethanien angekommen sind, ist die Stelle, wo unser Text dann für heute aufnimmt. Ich möchte erstmal aus Johannes Evangelium Kapitel 11, die Verse 17 bis 20 lesen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. So, Lazarus, sagt es uns gleich zum Beginn, war schon 4 Tage tot. Das sagt uns, dass die 2 Tage, die Jesus gewartet hat, also Jesus hat nicht darauf gewartet, dass Lazarus stirbt, sondern wir können davon ausgehen, dass Jesus die Nachricht über Lazarus' Krankheit bekommen hat, etwa um die Zeit, als Lazarus gestorben ist. Lazarus ist vielleicht sogar noch davor schon verstorben. Aber warum hat er dann gewartet? Warum bleibt er noch 2 Tage da? Warum geht er nicht gleich hin? Auch für seine Zwecke. Es ist interessant, an der Stelle zu merken, dass die Juden grundsätzlich die Vorstellung hatten, dass die Seele eines Menschen noch 3 Tage um den Körper bleibt, bevor er endgültig in Sheol geht. Sheol ist dieses Totenreich, wo es kein Zurück gibt. Und das heißt, also in den jüdischen Schriften heißt es, dass die Seele 3 Tage lang wartet zu sehen, ob es vielleicht doch wieder in den Körper einziehen kann. Aber nach 3 Tagen, wenn es merkt, dass die Farbe des Körpers sich verändert hat, dass es nicht mehr da hinein kann und geht dann in Sheol über, wo es eben kein Zurück mehr gibt, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Und schauen wir jetzt das Gespräch an, was zwischen Martha und Jesus stattgefunden hat. Ich lese weiter ab dem Vers, also Johannes 11, ab Vers 21. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Herr, wärest du hier gewesen? Hast du auch schon mal das zu Jesus sagen wollen? Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Diese Aussage ist vor einigen Jahren für meinen ältesten Bruder sehr aktuell geworden. Seine Frau ist an Krebs gestorben. Sie war wirklich die Liebe seines Lebens. Ihre Kinder waren gerade 10 und 11 Jahre alt. Und mein Bruder hat mir dann ein paar Jahre später im Gespräch erzählt, dass seine Kinder dann damals nach dem Tod ihrer Mutter immer wieder mal auf Facebook solche Posts gesehen haben, wie in einer Situation, wo eine Familie sich gefreut hat. Die haben gesagt: Gott hat unsere Gebete erhört. Unsere Mutter ist wieder gesund. Sie ist krebsfrei. Und er hat gesagt, für meine Kinder war es dann die Frage: Warum hat Gott unsere Gebete nicht erhört? Warum ist es bei uns nicht gut geworden? Sowas trifft uns Menschen tief. Ist überhaupt keine Frage. Es sind diese Fragen, die wir eben auch mitbewegen müssen, wenn wir dann darüber nachdenken, wie Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie passt das zusammen? Und das wollen wir jetzt sehen, wie Jesus mit den Menschen weiter umgegangen ist. Ich meine, es liegt weit über meine Gehaltsklasse zu erklären, warum dieses Gebet nach unserem Ermessen erhört und beantwortet wird und ein anderes Gebet nicht. Aber es sind gewisse Dinge, über die wir auch nachdenken können. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus die Tochter des Jairus wiedererweckt hat, nachdem sie gestorben war. Wir lesen auch von einem Fall, wo Jesus durch einen Ort namens Nain gegangen ist und da fand gerade ein Trauerzug statt für den Sohn einer Witwe, für den einzigen Sohn dieser Witwe. Und Jesus hat diesen jungen Mann wieder zum Leben erweckt. Und ich greife vorweg, Jesus weckt den Lazarus auch zum neuen Leben. Aber meinen wir wirklich, in den 3 Jahren, in denen Jesus seinen Predigtdienst getan hat, dass keine anderen gestorben waren? Denken wir wirklich, dass Jesus nie auf eine Trauerfeier gegangen ist, ohne den Menschen wieder zum Leben zu erwecken? Ich halte das für höchst unwahrscheinlich. Und Jesus hat auch nie gesagt, ich beantworte alle eure Fragen. Aber er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Aber in Marthas Klage ist noch ein bisschen was mehr zu hören. Sie sagt, Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber unausgesprochen und deutlich, aber deutlich dabei ist, jetzt sind es 4 Tage gewesen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist seine Seele in Sheol. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nun, hier wie so oft muss ich sagen, Leute, nehmt euch die Zeit, am besten heute noch, setzt euch hin und lest das komplette Kapitel Johannes 11. Es lohnt sich auf alle Fälle. Es ist viel zu viel, dass ich das in einer Predigt behandeln könnte. Aber ein paar Details von vor unserem Text und nach unserem Text muss ich schon reinziehen. Aber in Vers 4 finden wir, dass Jesus sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Es ist ähnlich wie das, was wir im Kapitel 9 gesehen haben, als die Jünger Jesus gefragt haben, dieser Mann, der blind geboren wurde, wer hat gesündigt, dass er blind geboren wurde? Er oder seine Eltern? Und Jesus hat gesagt, weder noch, sondern es ist geschehen, auf dass Gott verherrlicht wird. Es erscheint uns ganz schön schräg, dass jemand blind geboren wird oder gar, dass jemand stirbt, dass Gott verherrlicht wird. Aber in Verbindung mit seinen Ich-Bin-Worten hat Jesus immer wieder Zeichen gesetzt. Tausende hat er mit Brot versorgt. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Er stand vermutlich neben einem gigantischen Leuchter, der in der Nacht ganz Jerusalem erhellt hat, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Er stand im Tempel, als er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und viele da werden an den Worten von Hesekiel 34 gedacht haben, wo es heißt, ich, Jahwe selber, werde mein Volk weiden. Und jetzt steht er neben einer trauernden Frau, umgeben von seinen Jüngern, die alle der Meinung sind, jetzt ist es zu spät. Seine Seele ist im Totenreich und da kommt keiner mehr raus. Da ist eine Grenze, die nicht überwunden werden kann. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Vielleicht würden wir erstmal fragen, was bedeutet das? Nun, darauf sagte Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. In einer christlichen Gemeinde in unserer Zeit, gerade für Leute, die ein bisschen in der Bibel bewandert sind und vielen Gemeinden gewesen sind, klingt das nicht so erdbewegend, was sie an der Stelle sagt. Aber wir müssen verstehen, dass zu der Zeit, in der Situation war, das alles andere als selbstverständlich. Das war ein sehr starkes Bekenntnis, was sie abgelegt hat. So stark sogar, dass hätte sie das vor den falschen Leuten gesagt, hätte sie gesteinigt werden können. Also das war schon ein sehr starkes Glaubensbekenntnis, was sie da abgelegt hat. Aber die Auferstehung und das Leben? Wenig später hat Jesus gesagt, dass sie den Stein vor dem Eingang zu Lazarus Grab wegrollen sollen, hat Martha geschrien, nicht doch, Es sind 4 Tage her, der stinkt. Nun, ich musste an meinen alten Deutschlehrer denken, der immer wieder gern die Frage gestellt hat, stimmt das oder stinkt das? Die Frage bekommt eine ganz neue Brisanz in dieser Situation. Lazarus war seit 4 Tagen tot. Da musste doch die Tür zu sein. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich weiß, wie Auferstehung geht. Jesus hat nicht gesagt, ich weiß, wie man richtig leben kann. Er hat nicht gesagt, ich kenne den Weg. Er hat nicht mal gesagt, ich mache es euch vor, wie das mit der Auferstehung geht. Er hat gesagt, ich selber bin die Auferstehung und das Leben. Und wir dürfen nicht übersehen, jedes Mal, wenn Jesus diese Ich-Bin-Aussagen gemacht hat, hat er die Worte gebraucht, bei Mose geschehen waren, wenn wir in 2. Mose 3 schauen, wo Mose vor diesem brennenden Busch steht und Gott sagt ihm, geh nach Ägypten und führe mein Volk in die Freiheit. Was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Wie ist dein Name? Und er sagte, mein Name ist Ich bin der Ich bin. Und jedes Mal, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot der Welt, das Brot des Lebens, das Licht der Welt und so weiter, sagt er nicht nur, ich habe einen guten Draht zu Gott. Es ist das, was wir immer wieder in den Evangelien finden, dass er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Und dann redet er wenig später von unserem Text von heute, redet er darüber, wie er seinen Geist schicken wird, der sie begleiten wird. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist auf die Menschen gekommen ist. Und seit Jahrtausenden stehen Menschen da und lesen diese Texte, also Vater und Sohn und Heiliger Geist, und irgendwie sind sie alle eins, aber doch irgendwie erkennbar als 3 verschiedene Personen. Und boom, da haben wir die Trinität, auf das wir uns streiten können endlos. Ne? Nein, auf das wir in diese Gemeinschaft mit eingeladen werden können. Dass Gott sagt, ich will bei dir sein. Ich bin deine Hoffnung. Ich werde dich nie verlassen. Und du kannst in diese Gemeinschaft aufgenommen werden. Nicht irgendein Pantheismus, dass alles irgendwie nebulös durchströmt wird, sondern dass wir in Beziehung stehen können zu diesem Gott, der uns Leben gibt. Dass wir in Beziehung stehen können zu diesem Gott, der keine Grenzen kennt, der all unsere Grenzen sprengt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur, ich weiß, wie das geht. Schon gar nicht, ich kenne ein paar schöne Tricks. Schaut mal, was ich jetzt machen kann. Er ist es selber und hat immer wieder gezeigt, immer wieder Zeichen gesetzt, um deutlich zu machen, wie er wirkt. Und bei ihm gibt es eben kein zu spät. Es gibt bei ihm kein, das geht nicht. Nun, wir müssen hier auch festhalten, Jesus ist nicht durch den Friedhof gegangen und hat alle Leute, die da lagen, wieder zum Leben erweckt. Nur den einen. Und der Lazarus ist auch später wieder gestorben. Aber Jesus setzt ein Zeichen. Ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas, was noch viel größer ist. Und am Ende vom Kapitel 11 lesen wir, dass viele an ihn geglaubt haben, weil sie gesehen haben, was er getan hat. Aber andere, die gesehen haben, was er getan hat, die sind ganz schnell ab nach Jerusalem, haben den leidenden Leuten gesagt, was erzählt ist. Und diese leidenden Leute, die haben nicht gesagt, wow, da muss doch etwas dran sein an dem, was er sagt. Irgendwie waren ihre Herzen so hart, dass sie gesagt haben, wenn er das tut, müssen wir ihn erst recht umbringen. Die haben es sich fest vorgenommen, ihn möglichst zu eliminieren, möglichst noch vor dem Passafest, was gar nicht mehr so lange hin war. Sie dachten, wenn wir ihn selber töten, dann sind wir dem Problem los. Wer soll da noch vor seinem Grab stehen und sagen, steh auf, komm raus? Aber die Wiedererweckung des Lazarus war nicht nur ein Zeichen für Jesu Macht, sondern auch für seinen eigenen Weg, den er in den Tod gehen würde. In unserem Text hat Martha gesagt: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht verstorben. Vielleicht kannst du es Martha gut nachempfinden. Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre meine Ehe nicht so schwierig. Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Kind nicht gestorben. Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre ich nicht so allein. Herr, wenn du hier wärest, dann hätte ich nicht so viel Angst. Und Jesus spricht auch heute zu dir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es mag uns komisch vorkommen. Vielleicht sagen wir: Schön für dich. Aber es ist eine Einladung an dich, all deine Ängste, all deine Sorgen, all dein Trauer und all deine Zweifel zu ihm zu bringen. Es ist ein Zeichen von dem, was er noch tun wird. Er setzt heute noch Zeichen. Nun, wir schreien immer wieder: Na, keine Zeichen mehr, hör auf mit den Zeichen, mach endlich das große Ding. Und wieder mal weit über meine Gehaltsklasse zu erklären, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Aber weißt du, wenn ich sehe, wie Gott über Jahrtausende hinweg Menschen immer wieder gebraucht hat, immer weiter seinen Plan verfolgt hat, Menschen an die richtige Stelle gebracht hat und sie gebraucht hat, um seinen Plan zu vollbringen, wie es auch im Neuen Testament heißt, als die Zeit voll war, als es die richtige Zeit war, kam Jesus, seinen Sohn. Ich möchte vorschlagen, dass wir ihm durchaus empfehlen können, auch wenn wir vieles von seinem Handeln nicht verstehen. Aber auch heute noch setzt er immer wieder Zeichen. Wenn Versöhnung geschieht zwischen Menschen, die im Streit waren, ja, wenn eine Wunderheilung geschieht. Ich habe verschiedenste Beispiele von anderen, die Wunderheilung erlebt haben, habe selber ein paar beobachten dürfen. Er setzt immer wieder Zeichen. Aber das ist nur ein Vorgeschmack. Das ist nur ein ganz kleines Teil von dem, was er tun kann und von dem, was er tun wird. Martha hatte Jesu Worte: Dein Bruder wird auferstehen, im, schöne Fachsprache hier, eschatologischen Sinn. Also eschatologisch bedeutet eben Endzeit. Am Ende der Zeit werden die Toten auferstehen. Das hat Martha geglaubt. Und das ist keineswegs, dass Jesus das in Frage gestellt hat, ganz im Gegenteil. Aber er hat da schon ein Zeichen gesetzt und da schon einen Toten, der schon zu lange im Grab war, wieder aus dem Sheol rausgeholt. Er setzt heute noch Zeichen und er möchte, dass du das erlebst. Er möchte, dass du das auch erkennst, wenn er Zeichen tut. Aber versteht, dass es nur ein Vorgeschmack ist auf das, was er mit uns noch vorhat. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen auf ihn schauen. Und er ist es, der uns eine neue Hoffnung geben kann. Er ist es, der unser Herz wecken kann von einem tiefen Schlaf. Er ist es, der uns neues Licht in unserem Leben geben kann. Wir dürfen ihm vertrauen. Ich habe bei meiner Vorbereitung auf diese Predigt auch die immer wichtige Frage gestellt: Was machen die Leute am Montag damit? Ich meine, ich gebe zu, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass ihr morgen in Hofpause oder morgen an Kaffeeautomaten, an Arbeit, dass jemand auf dich zukommt und sagt: Wie war das nochmal mit der Auferstehung? Erklär mir das. Es ist weniger wahrscheinlich. Aber haben wir unsere Augen auf für die Zeichen, die er setzt? Beten wir um Zeichen seiner Größe und seiner Liebe? Jedes Mal, wenn wir um Heilung bitten, bitten wir um ein solches Zeichen? Und sind wir bereit, selber ein Zeichen zu sein, wenn wir eine helfende Hand in seinem Namen reichen, wenn wir ein freundliches Wort jemandem sagen, der freundliche Worte bitter nötig hat? Jedes Mal, wenn wir einem Menschen mit Liebe begegnen, anstatt Hass, setzen wir ein Zeichen und zeigen, wem wir gehören. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, Jesu Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben, die sind nicht nur niedergeschrieben, dass ich etwas am Sonntag zu sagen habe. Die sind da, dass wir mit Hoffnung erfüllt sein können. Eine berechtigte Hoffnung. Eine Hoffnung, weil der das gesagt hat, der hat es auch gleich getan. Und wenige Wochen später, wie gesagt, sein Zeichen an dem Punkt war nur ein kleines Vorzeichen davon, dass er selber in den Tod geht. Aber er ist selber wieder auferstanden. Und er ist nicht wieder gestorben. Und er sagt, ich mache das mit euch auch. Geht den Weg mit mir, vertraut mir. Und du hast eine Hoffnung, die selbst der Tod dir nicht nehmen kann. Amen.